sage immer, Geburtshilfe ist total einfach. Es muss der Mutter gut gehen, es muss dem Kind gut gehen und das Kind muss rauskommen.
Schöne Zusammenfassung der Gynäkologie, oder? Mein heutiger Gast hat noch mehr davon.
Die Frauenheilkunde ist die Lebensversicherung gegen die körperlichen Risiken der Fortpflanzung. Sozusagen die medizinische Variante des Feminismus.
Das ist Professor Dr. Christoph Scholz. Er arbeitet seit 20 Jahren mit unglaublich viel Leidenschaft in der Frauenheilkunde. Seit 2019 ist er Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe an der München Klinik und als Experte betreut er die gynäkologischen Lerninhalte in Via Medici. Wir reden darüber, für wen das Fach etwas ist. Kleiner Spoiler, man muss Blut sehen können und ein Mindestmaß an Lust aufs Operieren mitbringen.
Jetzt muss man sicher nicht laparoskopische paraortale Lymphknoten, wenn das nicht das Lebensziel ist, dann ist alles okay. Aber wenn man nicht beim Kaiserschnitt steht und sagt, ach, das würde ich sehr gerne machen, dann glaube ich, ist es tatsächlich nicht das richtige Fach.
Christoph Scholz erzählt erfrischend ehrlich, warum Hebammen so eine große Bedeutung für die Weiterbildung in der Geburtshilfe haben. Außerdem geht es darum, wie ihr mit euren Ängsten und denen der werdenden Eltern umgehen könnt. Und wie ihr mit Patientinnen über sensible Themen wie zum Beispiel Sexualität sprechen könnt. Das und noch viel, viel mehr bringt uns unser Gast wunderbar und oft auf lustige Art und Weise auf den Punkt. Deswegen viel Spaß.
Ruhepuls, der Podcast für deine Zukunft in der Medizin von Thieme. Deine Begleitung vom Studium bis zum Facharzttitel.
Mal aus deiner Sicht gesagt, was sind die drei Gründe, die die Frauenheilkunde so spannend machen?
Ja, ich meine, es sagt ja jeder, dass es das eigene Fach das Spannendste ist, einfach weil man auch so lange schon drin war und man ja auch wirklich im eigenen Leben sozusagen irgendwie Sinn geben muss. Ich habe es nie bereut, dass ich in dem Fach bin, und die Gründe, die sind einerseits, dass es so innermedizinisch hat es halt einfach internistische und chirurgische Aspekte. Und das macht es so spannend, weil es eben so vielseitig ist in dem, was man tut, wenn man über Hormone nachdenkt und eben die unterschiedlichen Lebensphasen der Frau und dann aber eben doch große Operationen hat, weil man Teile der Notfallmedizin drin hat im Kreissaal, gerade Bereich, aber auch viel sprechende Medizin. Also es ist tatsächlich in diesen medizinischen Spielarten, in denen wir ja so gewohnt sind zu denken, da vereinen sich in der Frauenheilkunde viele. Das ist das eine. Das andere ist, dass in der Tätigkeit, wenn man auch länger dabei ist, vor allen Dingen so ein Spannungsbogen aus fast hausärztlicher Tätigkeit. Ja, es gibt diesen Spruch, der Frauenärztin, Frauenarzt ist der Hausarzt der Frau. So. Und das stimmt in diesem, man begleitet Menschen in entscheidenden Phasen ihres Lebens. So in diesen, die Psychologen sagen, dass so Life-Events, in diesen Lebensereignissen, Geburt und Tod und schwere Erkrankung, und das immer in Bezug auf die Sexualität, auf die Reproduktion, also auf das ganz Zentrales im Leben, diese hausärztliche Begleitung, das ist einfach was Tolles. So, und das kann man eben dann auch noch in der Praxis oder vielleicht auch im Krankenhaus zum gewissen Teil machen. Und das andere ist, dass man gerade in der Niederlassung auch noch diese spannende Frage hat, man kann eben diese hausärztliche Begleitung machen, aber auch eine hochspezialisierte, also pränatale Diagnostik ist also der Klassiker, wo man eine ganz hochspezialisierte Niederlassungsmöglichkeit hat. Das für mich wirklich Wichtigste ist, dass man die Frauen in einem so einen langen biografischen Bogen hat. Also die Frauenheilkunde ist die Lebensversicherung gegen die körperlichen Risiken der Fortpflanzung. So, wenn man das nochmal zugespitzter formulieren will, ist es vielleicht sozusagen die medizinische Variante des Feminismus. Und da sozial eingebunden zu sein in einen Kontext, in eine Stadt, in eine Gemeinschaft, das ist das Tragende, und das macht, glaube ich, unser Fach so spannend und aus. Die Sexualität ist ja immer was politisch, juristisch, emotional, ethisch, sogar religiös irgendwie verfasst ist. Da gibt es immer ein Vorverständnis, ne? Und das macht es so anders zu den anderen Fächern. Wenn man eine Leukämie hat, dann hat man eine Leukämie und die wird international gleich behandelt. In Bezug auf die Frauenheilkunde ist es eben unterschiedlich. Also allein dieses Wort Schwangerschaftsvergiftung, ja, da kommt ja schon so viel mit. an Bedrohlichkeit, an Angst, an Sachen, die man in anderen Bereichen der Medizin gar nicht so hat. Und das aufzulösen und da mit Kompetenz und mit im Team als Frauenklinik was dagegen halten zu können, das ist toll und das macht's spannend.
Man merkte deine Leidenschaft auf jeden Fall sehr an. Das ist schön. Seit wie vielen Jahren arbeitest du jetzt in der Frauenheilkunde?
20.
Ja, wenn man nach 20 Jahren immer noch so von dem Fach schwärmt, ich glaube, dann hat man alles richtig gemacht.
Ich weiß es nicht. Also ich mache es gern, tatsächlich.
Du hast dich ja unter anderem auf gynäkologische Onkologie, aber auch gleichzeitig auf spezielle Geburtshilfe konzentriert. Das klingt ja wirklich schon sehr kontrastreich. Wieso hast du dich dafür entschieden, diese zwei Schwerpunkte zu machen?
Naja, es sind Lebensphasen auch, ne? Also die Frage der Geburtshilfe und die Frage der Onkologie, die haben was miteinander zu tun in vielen, vielen kleinen Fragestellungen. So, das heißt, dass man eine Chemotherapie gibt und dann schon auf die Realisierung des Kinderwunsches bei einer jungen Frau fokussiert. Das heißt, dass man beim Zervixkarzinom ganz am Anfang schon sich überlegt, naja, kann ich das vielleicht so machen, dass die Gebärmutter drin bleibt? Und wenn ja, kann sie dann auch wirklich die Frühgeburtlichkeit verhindern, wenn ich am Gebärmutterhals operiere? Also das hat schon viele, viele Bezüge.
Und es gibt ja noch mehr Fachbereiche in der Gynäkologie. Welche gibt es denn noch so?
Es gibt grundsätzlich den Facharzt Gynäkologie und Geburtshilfe, das sind 5 Jahre. Und dann gibt es 3 Schwerpunkte. Und diese 3 Schwerpunkte sind einerseits eben die gynäkologische Onkologie, auch 3 Jahre Weiterbildung, Schwerpunktweiterbildung. Dann gibt es den Schwerpunkt Perinatalmedizin und spezielle Geburtshilfe, auch 3 Jahre. Und dann gibt es die dritte Säule, ist die Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, also salopp Kinderwunsch in aller Regel. Aber tatsächlich, diese dritte Säule ist auch unglaublich wichtig und, glaube ich, mit der Kinderwunsch-Fragestellung nur unzureichend beschrieben, weil sie natürlich in alle anderen, also die greifen ineinander. Aber das sind die großen 3 Säulen der Schwerpunktweiterbildung. Und dann kann man auch ein bisschen spielen. Es gibt sozusagen eine Spielart medikamentöse Tumortherapie, wo man sagt, naja, also ich bin sozusagen relativ spezialisiert auf die konservativen, also auf die medikamentöse Tumortherapie, genau.
Also hat man wie in fast allen Fächern, fängt man mit einem Grundstock an und kann sich dann in seine Nische begeben, wo man sich dann eher sieht auch.
Ja, wobei es eben nicht Common Trunk ist, ne? Also es sind 5 Jahre. Es gibt keinen Common Trunk und dann eine Spezialisierung, sondern tatsächlich, es gibt diese 5 Jahre und dann eine Schwerpunktweiterbildung. Hm. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Ja,
Ja, ist nochmal gut. Gut zu wissen. Und wenn man jetzt an Geburtshilfe denkt, dann hat man ja nicht nur Verantwortung für die Patientin, die gebärt, sondern tatsächlich für ein neues Leben. Das ist für viele auch, wenn man sich das so vorstellt, viel Verantwortung. Wie gehst du damit um?
Ich glaube, es ist gar nicht mehr Verantwortung. Es ist halt ein besonderer Prozess, diese Trennung sozusagen von eines ist im Bauch ein Leben und eines sehe ich und kann mit der Mutter sprechen. Das gehört ja zusammen. Das gehört ja ganz grundlegend, ist es ja eins, ne? Es ist ja eine Geburt. Und ich sage immer, Geburtshilfe ist total einfach. Es muss der Mutter gut gehen, es muss dem Kind gut gehen und das Kind muss rauskommen. So, und jetzt ist die Frage, wie weiß ich das denn? Und dass es der Mutter gut geht, da kennen wir uns aus. Na, da kann man sprechen und kann ins Gesicht gucken. Man kann vielleicht noch, wenn man wirklich Zweifel hat, mal einen Vitalparameter machen. Aber das ist einfach so. Dass es dem Kind gut geht, ist schon gar nicht so leicht. Da haben wir unseren Ultraschall, da haben wir unser CTG als Sprache des Kindes sozusagen einfach zu wissen, wie geht's dir, Kind? Ja, das ist eine eigentlich einfache Frage, aber gar nicht so leicht zu beantworten. Und das Dritte ist eben der Geburtsfortschritt. Und das haben wir schon ziemlich gut. Also die Antwort auf die Frage, diese 3 Fragen können wir schon ziemlich gut beantworten, sodass sozusagen die rationale Begründung, also es gibt ja keine rationale Begründung von Angst, ne? Aber das schon die Angst baut sich schon einfach sachlich ab. Mit der Zeit.
Ich gehe auch davon aus, dass je mehr Wissen man hat und Erfahrungen, desto sicherer wird man und desto weniger muss man sich Sorgen um Angst machen, weil man ja A, nicht alleine ist und B, auch eine Struktur im Kopf hat, was mache ich, wenn dieses oder jenes passiert.
Also ich glaube tatsächlich, dieses CTG, also dieses Verstehen, was das Kind macht und auch diesen Ultraschall verstehen, wie sich Kinder entwickeln über die Zeit, das ist das, was letztendlich dann den Trick macht. Ne? Man kann dann plötzlich in diesen Bauch hineingucken. Und das ist, glaube ich, das, was sonst jüngeren Medizinerinnen in der Weiterbildung, aber auch anderen Fächern in der Notaufnahme oder Geburt im Rettungsdienst oder so, das ist ja das Unheimliche daran. Ne? Ich verstehe nicht, was da drin los ist und wie das da ist so. Und wie gesagt, das baut sich sachlich ab mit der Zeit an der Angst und so. Und das Zweite zum Thema Angst, ich glaube, die Angst gehört zur Geburtshilfe dazu, ganz zentral, weil jede Schwangere hat zumindest oft in der Erstgespräch zur Anmeldung zur Geburt ist das Thema Angst durchaus da. Ne? Das ist ein komplett neuer Abschnitt und gleichzeitig ist Angst eben auch so ein wahnsinnig schlechter Ratgeber und man muss eben gucken als Geburtshelferin und Geburtshelfer und Hebamme und als Team, dass man diese Angst rausbekommt aus dem Kreißsaal, weil sie eben nicht funktioniert und weil man eigentlich ja den selbst bestimmte Geburt möchte. Ja, wir sind dazu da, die Gebärende in die Lage zu versetzen, eine selbstbestimmte Geburt zu erleben. Und dazu muss ich die Angst rausbekommen. Und dazu darf ich sie auch nicht selber haben. Und das, was da am meisten hilft, ist genau diese Situationen, die eben so wahnsinnig schnell sind. Ja, also es gibt ja in der Geburtshilfe so wahnsinnig schnelle Notfallsituationen, wie zum Beispiel die Plazenta-Lösung, ne, wo man so lange Zeit hat, wie man halt Luft anhalten kann als Kind, bevor es raus muss. So, und das ist ja wenige Minuten. Und die kann man trainieren, diese Situation. Man kann sich sozusagen im Rahmen von Simulationstraining, das ist so eine meiner Steckenpferde geworden, im Rahmen von Simulationstraining mit diesen angstbesetzten Situationen auch wirklich konfrontieren. Als Person, aber eben auch als Team. Als Team zwischen unterschiedlichen Weiterbildungsalter, aber auch interprofessionell, also mit Hebammen, Ärzten, mit Anästhesie und Geburtshelfern. Und wenn man diese zeitkritischen Notfälle einfach gut trainiert hat, dann laufen die auch, ne, so. Und dann geht auch die Angst aus dem Kreißsaal und das ist gut für die Geburtshilfe.
Das ist echt eine richtig gute Sache, das als Team zu erleben. Und das ist ja auch in anderen Bereichen so. Mit Angststörungen arbeitet man ja ähnlich, dass man sich der Angst stellt, immer Stück für Stück mehr und dann die Angst erfährt und merkt, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man sich das gedacht hat. Und wenn man das dann noch als Team erlebt, umso schöner. Hast du eigentlich das Gefühl, dass werdende Mütter heutzutage ängstlicher an die Geburt herangehen als früher? Also ich kann das nur so aus privaten Kreisen so erzählen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass also unsere Eltern irgendwie da so komplett so, ja, muss halt sein und dann kommt das Kind halt und es wird natürlich geboren und hat halt ein bisschen wehgetan. Aber wenn ich dann so bei Freunden gucke, ist gleich Panik und am besten alle Gendefekte durchchecken lassen und Pränataldiagnostik, auch wenn es nicht nötig ist. Also ist das nur so ein persönlicher Eindruck oder hast du auch das Gefühl?
Kinder kriegen ist eine bewusste Entscheidung geworden und ist nicht mehr, nicht, kommt nicht einfach so. Das ist eine bewusste Entscheidung als Frau und das ist eine bewusste Entscheidung als Paar. Und das ist ja grundsätzlich mal sehr gut so. Damit wird es aber eben auch, hat man die Belastung der Entscheidung. Man hat irgendwie auch das Gefühl, dass man zuständig ist dafür, dass man es kontrollieren kann. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass natürlich sowohl die Geburt als auch das Kinderhaben mit Kontrollverlust ganz grundlegend zu tun hat. Ja, die Kinder machen nicht, was man möchte. Und das beginnt schon während der Geburt. Und deswegen ist es manchmal auch so, dass das Zweitgebärende, Drittgebärende schon ganz anders an die Sache rangehen als das Erstgebärende. So, ich glaube, dass dieses eben auch in die Familie kommen, in dieses Muttersein kommen, auch ins Vatersein kommen, schon einfach auch ein Prozess ist, der auch was mit Entspannung und Akzeptanz von Kontrollverlust zu tun hat, grundlegend. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, gar nicht so gewohnt sind mehr. Es gab früher mal den Begriff für die Schwangerschaft gute Hoffnung sein. Ja, so hieß es mal. Und ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn man sich daran erinnert, dass das schon auch seine Relevanz hat. Gute Hoffnung sein ist wichtig für die Schwangerschaft, für die Geburt und später fürs Kinderhaben aber auch.
Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es manchmal erschreckend ist, wenn man nicht weiß oder nicht sieht, wen man eigentlich gerade behandelt. Also ein Kind im Mutterleib, ein Baby, ein Ungeborenes. Hebammen sind für mich total faszinierend, weil die durch Handgriffe, Gefühl und ganz viel Erfahrung, auch mit Gerätschaften, eine unglaubliche Stütze in der Geburtshilfe sind und mit dem man super eng zusammenarbeitet. Was bedeutet das für dich, so mit Hebammen zu arbeiten?
Die Hebammen sind die allerwichtigsten Partnerinnen während der Geburt und auch während der eigenen Weiterbildung in der Geburtshilfe. Das ist so. Und das muss man auch realisieren, dass wir es mit einem eigenen Berufsstand zu tun haben. Das ist eben vielleicht anders als in der Pflege auf Station, wo ja schon immer wieder Anordnungen, das ist irgendwie eine klare Richtung. Der Unterschied zwischen Hebamme und Ärztin, Arzt ist, dass die Hebamme grundsätzlich zuständig und kompetent für die gesamte Geburt ist, in der gesamten Physiologie. Also in allem, was physiologisch ist, was normal ist, ist die Hebamme die Chefin. Und ist eine unglaubliche Stütze für die Familie, für die Frau, für die Geburt. Und in Deutschland ist es ja auch so, dass es grundsätzlich verpflichtend ist, dass eine Hebamme bei jeder Geburt dabei ist. Mhm. Insofern ist das ist gut so. Und die eigene Rolle ist dann eben die Pathologie mit zu besprechen. Das ist ja oftmals nicht ganz klar, das ist ja manchmal vielleicht auch ein fließender Übergang und in diesem Team dann seine eigene Rolle zu finden. Und ich habe es manchmal als Mann in der Gynäkologie leichter empfunden, weil ich grundsätzlich mal eine gewisse Distanz hatte zur Geburt und eben auch zu diesem Kampf stundenlang, um jetzt probieren wir es nochmal und so. Und da dann mit der Hebamme zusammen zu arbeiten und zu sagen, na, das vielleicht gehen wir so wann, was hältst du davon, wie gehen wir da vor? Und dann am Ende auch die Pathologie auch wirklich verantworten zu können und dann vielleicht einen Kaiserschnitt zu machen oder eine Vakuumextraktion in gemeinsamer Entscheidungsfindung, das ist was extrem Gutes. Und das geht nur im Team. Das geht nicht, auch legalerweise gar nicht alleine.
Ja, das ist auf jeden Fall super. Ich kann das auch von Freunden und so berichten. Die sind auch immer alle dankbar gewesen für die Hebamme, die auch einfach auch eine Stütze war. Die wusste immer, was gebraucht wird und was einem gut tut und hat einem zugeredet. Die Partner sind ja meistens nicht so hilfreich in dem Moment.
Ja, gut, dass du es ansprichst, weil ich glaube tatsächlich, da muss ich ganz dezidiert widersprechen. Ich glaube, okay. Der Partner ist eine ganz, ganz zentrale Funktion. Ich habe wahnsinnig darum gekämpft, dass in der Pandemie tatsächlich die Partner da waren. Und die ganz simple Frage war, wir hatten ja Besuchsverbot in den Kliniken, ist der Partner ein Besuch? Und deshalb wahnsinnig schnell und haben wir als Team wahnsinnig schnell mit Nein beantwortet. Der Partner ist kein Besuch, er ist nichts Dazukommendes. Er ist einfach ganz zentraler Teil dieser Geburt. Und deswegen, weil wir waren vorhin bei der Angst, wenn ich selbstbestimmte Geburt ernst nehme und wenn es so ist, dass die Geburt schon Phasen hat, die eine gewisse Ausnahmesituation darstellen können, dann ist es unglaublich zentral für eine Gebärende, jemanden da zu haben, dem sie grundlegend vertraut. So. Und zwar nicht professionell vertraut, weil die irgendwie das CTG schon interpretieren können und irgendwie wissen, wie der Ultraschall funktioniert, sondern so auf einer ganz emotionalen, grundlegenden Ebene vertraut. Und deswegen glaube ich, dass dieser Partner während der Geburt. Ich mag auch dieses Wort unter der Geburt übrigens nicht. Das hat sowas Ausgeliefertes. Also der Partner während der Geburt eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle hat. Gestern erst wieder in der Sprechstunde eine Patientin, die sich jetzt fürs zweite Kind anmeldet und die das erste Kind 2021 in der zweiten Pandemiephase bekommen hat und wo es eben brüchig war mit dem Partner. Und das war das Thema der gesamten Geburtsanmeldung. Wie wir sicherstellen, dass dieser Partner da ist. Und also ich glaube, das ist wirklich eine der zentralen Größen. Da bin ich jetzt sozusagen männerunterstützender Feminist.
Kann ja auch eine Partnerin sein, weiß man ja nicht.
Kann auch eine Partnerin sein, deswegen haben wir auch den Vater da ganz bewusst rausgenommen in der Sprachregelung. Ja. Es ist aber sehr, sehr oft schon der Partner.
Also, ja, ja.
Muss man schon sagen.
Ich weiß gar nicht, aber ich würde tatsächlich meine beste Freundin lieber mitnehmen.
Ja, dann auch sehr gerne.
Aber unabhängig davon, also Gynäkologie hat ja auch super viele spannende Operationen. Ich hatte die Möglichkeit, innerhalb meines Studiums ein bisschen reinzuschnuppern, leider zu wenig. Was würdest du sagen, sind so die allerhäufigsten Operationen, die ihr macht?
Die allerhäufigsten Operationen sind sicher die sogenannten kleinen vaginaloperativen Eingriffe, also die diagnostische Sicherung der Gebärmutterschleimhaut. Das heißt, fraktionierte Abrasio oder eine Gebärmutterspiegelung, das sind sicher die häufigsten Eingriffe. Abortabrasiones, Saugküretagen, das ist in der Frequenz sicher das Allerhäufigste.
Und natürlich von den größeren Operationen?
Von den größeren würde ich sagen, dass tatsächlich der Kaiserschnitt als abdominelle Operation ist ja schon eine Nummer so. Gerade wenn man am Anfang seiner Weiterbildung steht, ist es ja schon zügig und manchmal auch so ein bisschen blutig und eine abdominelle, offene Operation. Das ist sicher das, was dann in der Weiterbildung dran ist. Und dann häufig sind sicher die Brusteingriffe als Teil der Frauenheilkunde. Oftmals allerdings so ein bisschen in der spezialisierteren Ecke einer Frauenklinik beheimatet. Wahrscheinlich nichts, was ganz am Anfang einer Weiterbildung steht. Und dann das Mitmachen bei den Bauchspiegelungen ist wahrscheinlich dann so ein bisschen der nächste Schritt, dass man einfach versteht, wie Bauchspiegelung funktioniert. Etwas, was, glaube ich, jetzt die jüngere Generation, ich bin ja sozusagen einer der Ersten, ich hatte so einen Computer schon tatsächlich sehr, sehr jung, mit so einem bernsteinfarbenen Bildschirm, so, das war so, wie ich angefangen habe. Und dass man auf einem Computerbildschirm was sieht und mit den Händen an anderer Stelle was macht, das ist mir sozusagen grundlegend schon mal vertraut gewesen und deswegen sind wir da mit der Laparoskopie schon so ein bisschen einfacher unterwegs gewesen. Aber die Laparoskopie ist sicher das Arbeitspferd der Gynäkologie geworden in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und dann gibt es die ganz großen abdominellen Eingriffe bis zu den multiviszeralen beim Ovarialkarzinom. So, das ist das Spannungsfeld. Aber sicher der Anfang ist vaginal operativ und der Kaiserschnitt. Das sind die beiden Anfangspunkte.
Ist die Fachrichtung auch was für angehende Ärzte, Ärztinnen, die nicht operieren wollen?
So gar nicht. So gar nicht, glaube ich nicht. Sogar gar nicht. Ich glaube, sogar gar nicht ist schwierig. Ich glaube, das ist möglich. Es gibt, glaube ich, ist auch so etwas, was ich manchmal so salopp am OP-Tisch oder so erzähle. Ich glaube, jede Fachrichtung hat so ihre Flüssigkeit, die sie ganz besonders gerne mögen muss. Und die Geburtshilfe hat schon das Blut, ne? So. Also wir sind schon ein blutiges Fach. Ein Drittel dessen, was das Herz am Ende einer Schwangerschaft pumpt, geht durch die uteroplazentare Einheit. Das muss aufhören. Und wenn das Kind da ist, und das ist, diese postpartalen Blutungen sind schnell, sind blutig und brauchen Handwerk. Und wenn man sozusagen jemand ist, der grundsätzlich da eigentlich ein bisschen distanzierterer unterwegs ist vom Grundansatz her, dann ist es in der Weiterbildung schon schwierig. Heißt nicht, dass es nicht am Ende des Tages schon auch Möglichkeiten gibt, ich habe die pränatale Diagnostik ja schon genannt, auch wirklich sehr, sehr internistisch, in dem Fall eher radiologisch tätig zu sein, aber auch eine Kinderwunschpraxis hat wenig oder hat unter Umständen relativ wenig Handwerk, auch wenn die Punktionen, die ovarialen Punktionen, auch das muss man grundlegend handwerklich schon mal können. Also ich glaube, man muss schon eine gewisse handwerkliche Grundausrichtung haben, sagen wir es mal so.
Ich nenne nur mal ein Beispiel. Meine beste Freundin möchte gerne, also sie könnte sich vorstellen, als Frauenärztin zu arbeiten. Sie kann sich aber nicht vorstellen, selber zu operieren. Assistieren wäre für sie okay, um die Zahlen halt für den Katalog zu machen, will dann aber sich niederlassen. Würdest du sagen, das ist sinnvoll oder fehlt einem dann einfach auch irgendwo ein Stück vom Fachbereich?
Also ich glaube, es ist ein Unterschied. Ich kenne jetzt deine Freundin nicht persönlich, aber wenn ich sie in der Beratung hätte, so am Ende des Studiums, manchmal sitzt man ja so Studentinnen und Studenten zusammen und sowas passt. Sie wird ja wahrscheinlich mal so einen Kaiserschnitt gesehen und assistiert haben. Und ich kenne eigentlich keine Frauenärztin, keinen Frauenarzt, der am Ende nicht eine gewisse Lust verspürt, das auch wirklich zu machen. So. Weil es einfach eine schöne Operation ist. Mhm. Und jetzt muss man sicher nicht laparoskopische paraortale Lymphknoten, wenn das nicht das Lebensziel ist, dann ist alles okay. Aber wenn man nicht beim Kaiserschnitt steht und sagt, ach, das würde ich sehr gerne machen, dann glaube ich, ist es tatsächlich nicht das richtige Fach.
Schon mal gut zu wissen. Wo wir gerade auch so dabei sind, so Niederlassung und Klinik, was würdest du sagen, wie unterscheidet sich die Arbeit?
Mal grundlegend ist natürlich in der Niederlassung, jetzt abgesehen von, ich habe ja vorhin schon gesagt, mit den Spielarten, ne? Es gibt eine ganz grundlegende hausärztliche, frauenärztliche Versorgung, die eben ganz viele präventive Aspekte hat. So, Mutterschaftsvorsorge, präventiv im Sinne von, wie gehe ich in die Schwangerschaft rein, was gibt es für Dinge vor einer Schwangerschaft, auch hinten nach, dann Verantwortung hat, wenn man zum Beispiel wissen Sie inzwischen sehr gut, dass die hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen tatsächlich auch, was das weitere Leben betrifft, ein Risiko für eine kardiovaskuläre Problematik birgt, dass man da irgendwie auch den Kompass behält und eben Frauen über teilweise ja lebenslang, ja, also wirklich über das ganze Berufsleben begleitet, in auch unterschiedlichen Phasen, vor einer Familie, mit einer Familie, mit Problemen der Kinder und so. Das ist, glaube ich, einfach, das ist frauenheilkundliche Versorgung. Und in der Niederlassung gibt es eben die Spezialfragestellungen, die einfach auch gut abbildbar sind. Und in der Klinik ist es schon so, dass uns dieser ganz lange Atem oder diese ganz langen biografischen Bogen, den haben wir oftmals nicht. Wir haben oftmals dann Frauen punktuell in den unterschiedlichen Lebensphasen. Und natürlich, stationäre Versorgung heißt schon auch, dass es eben irgendwas gibt, was ein gewisses Risiko birgt, sei es eben eine Risikoschwangerschaft oder eben eine große Operation. Und das machen wir halt in der Klinik. Und wenn man da mitmachen möchte in der Klinik, macht es natürlich Sinn, dass man irgendwas selber verantwortet. Entweder die Risikoschwangerschaft oder halt die Operationen. Und das ist dann eben das, was man klinisch tut. Aber es ist, glaube ich, im Wesentlichen die Frage der Prävention in der Praxis und die Therapie in der Klinik. Das ist so der Unterschied.
Die Frauenheilkunde beschäftigt sich ja auch so im Austausch zwischen Arzt, Ärztin und PatientInnen mit sehr intimen und persönlichen Themen. Wie schaffst du es da, dass sich die Patientinnen dir gegenüber öffnen?
Weiß ich gar nicht, ob das ein... Wir haben es grundsätzlich mit einer tabuisierten Region zu tun. Ja, das ist Sexualität, Reproduktion ist etwas, mit dem wir gesellschaftlich uns wirklich Schwierigkeiten haben. Und da eine offene, klare Sprache zu haben, ist ja grundsätzlich nicht leicht, das stimmt. Andererseits, also meine Frau ist Urologin, Insofern machen wir beide unten rum, nur andersrum. Und tatsächlich so die Distanz zum Objekt ist etwas, also dass man das alles nicht kriegen kann, mit was man da zu tun hat, ist schon auch gar nicht so schlecht. Und in der Distanz kann man aber eben auch eine sehr präzise Sprache entwickeln. Und ich habe das jetzt tatsächlich in der immer erlebt, dass dieses offene Ansprechen von Themen in einer respektvollen Art und Weise, die als Ziel die Heilung hat, auch sehr gut wahrgenommen wird. Und die Patientinnen danken das. Und natürlich bringen sie ihre Tabuisierungen und Scham und Schuld und so alles mit und vielleicht mehr als in anderen Fachgebieten. Aber nochmal, ich glaube, die respektvolle, klare Ansprache ist was Gutes. Und nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, also wir sind die Lebensversicherung gegen die körperlichen Risiken der Fortpflanzung. So, das ist eine sehr sachliche Beschreibung unserer Tätigkeit. Da ist kein Tabu.
Also ich kenne das auch nur, wenn ich Aufklärungsgespräche mache, sind ein, zwei Fragen, die vielleicht unangenehm sind. Also ob jemand Alkohol oder Drogen konsumiert, Infektionskrankheiten hat, das ist, also ich kann mir vorstellen, dass es Patienten einerseits unangenehm ist, aber je professioneller man dabei ist und auch den Patienten oder den Patientinnen halt klar erklärt, warum man das wissen muss, dann ist da auch ein offenes Verständnis. Und ich finde, es verhält sich so ein bisschen ähnlich wie mit der Angst. Wenn man selber keine Angst hat, überträgt sich die auch nicht auf den Patienten oder auf die Patientin. Und je nicht schamfrei, aber je professioneller man Dinge formuliert, desto weniger unangenehm ist es dem Gegenüber, habe ich zumindest das Gefühl.
Ja, und ich meine, bei uns geht es eben viel um Reproduktion, aber eben auch natürlich um die Sexualität, ne? Und natürlich hat die Sexualität, wenn man jetzt da rausgeht und die Litfaßsäulen anguckt und sich im Internet bewegt und natürlich ist die konnotiert, aufgeladen, extrem aufgeladen, hat aber eben auch eine extreme biografische Macht, ne? Sowohl im positiven Sinne, also die von der erwachenden Sexualität in der Pubertät bis eben dann zu einer reifen oder auch dann eben im älteren gereiften Sexualität hat es eben eine ganz tragende Rolle in der menschlichen Biografie und die muss man ansprechen. Und wenn man sie nicht anspricht, dann arbeitet sie ja trotzdem. Und ich meine, das ist ja etwas, was wir gesellschaftlich durchaus wahrnehmen, welche zerstörerischen Folgen das haben kann, wenn man sich einfach schlicht nicht damit beschäftigt. Dass die Sexualität zur menschlichen Existenz ganz, ganz grundlegend dazugehört und uns trägt, biografisch trägt.
Wir haben ja jetzt einen wirklich schönen Überblick über die Gynäkologie und Geburtshilfe bekommen. Was würdest du jetzt abschließend sagen? Wem empfiehlst du diesen Fachbereich?
Wir sind ja zu, glaube ich, 85% sind die jungen Kolleginnen und Kollegen Kolleginnen. Und das ist vielleicht das Erste, was ich sagen möchte. Ich glaube tatsächlich, dass das eigene Geschlecht mit der Frage des Fachgebiets grundlegend erstmal nichts zu tun hat. Ich kann das nachvollziehen, aber das ist, glaube ich, sozusagen erstmal die negative Antwort darauf. Ich glaube, dass tatsächlich Frauenärztin oder Frauenarzt zu werden erstmal eigentlich mit dem eigenen Geschlecht erstmal nichts zu tun hat. Das ist in der konkreten Realität, nehme ich das anders wahr. Jetzt grundsätzlich ist es, glaube ich, etwas für Menschen mit einer, glaube ich, schon einer gewissen Grundresilienz, weil dieser Druck eines Kreissaals, auch dieser Zeitdruck eines Kreissaals, auch das Agieren im OP ist schon etwas, was eine gewisse Grundresilienz erfordert. Das wird eine gute Klinik versuchen weiterzubilden und abzufedern, aber das ist, glaube ich, etwas, was da ist. Und ich glaube schon, das hatten wir vorhin schon, dass diese Mischung aus handwerklicher Lust und auch internistischem Verständnis Das wäre schon gut. Beides muss jetzt nicht, und das ist vielleicht das Tolle, es muss jetzt nicht wahnsinnig ausgeprägt sein. Also man muss jetzt nicht der Gott mit den feinen Fingern sein, und man muss auch nicht jetzt in der die Nephrologen sind für mich immer so beeindruckend, ne? Die können immer Sachen denken, da kann ich nicht mal
das ist die Seite vom Physiologiebuch, die man immer zugeklappt hat.
So eine Lust an der Physiologie muss schon da sein. Und ich glaube tatsächlich, das grundlegende Handwerkliche ist das Zweite. Und das Dritte, und das ist vielleicht das, was einem gar nicht so klar wird, ein Kreißsaal hat letztlich in seiner Struktur relativ viel mit der Notaufnahme zu tun. Es kommen Leute von draußen rein, ich weiß von denen relativ wenig, und dann passiert irgendwas. Und das muss man, diese Neugier, also dieses Mitgehen, auch familiär mitgehen mit Menschen, das ist was glaube ich, das muss man mögen. Das sind so die Dinge.
Wir haben ja jetzt schon sehr viel über technische Details und Risiken von einer Geburt gesprochen. Am Ende würde ich gerne noch wissen, nach 20 Jahren Berufserfahrung, ist für dich eine Geburt immer noch so ein Wunder, wie es vielleicht mal am Anfang war?
Jein. Also ein Wunder heißt ja, dass man gar nicht, dass man sich sozusagen, dass man nicht versteht, warum was passiert. Das ist tatsächlich nicht so. Ich glaube schon, dass eben das Nicht-Überrascht-Werden Teil ist dessen, was man als Geburtshelfer lernt, ne? Man wird nicht mehr so überrascht. Die Dankbarkeit und die Freude weiter empfinden zu können mit der Familie, das ist etwas, was das wird nicht weniger. Das ist tatsächlich, das bleibt so. Es ist einfach die Begleitung während einer Geburt, das Besuchen dann dieser jungen Familie danach, ist etwas, was eine ganz, ganz, das ist ein Wunder, das stimmt. So, das ist ein biografisches Wunder.
Ja, sehr schön. Also ich habe einmal eine Geburt miterlebt und ich fand es sehr faszinierend, und es stimmt. Also so ein Kreißsaal ist wirklich wie eine Notaufnahme. Und super, super spannend. Ich sag mal so, Gynäkologie fände ich tatsächlich auch, Gynäkologie und Geburtshilfe, ein interessantes Fach, was ich mir vorstellen könnte, weil chirurgisch und auch sehr nah bei den Patienten, Patientinnen. Christoph, vielen Dank für deine Zeit. Das war super spannend und alles Gute und bis bald vielleicht.
Sehr gerne und danke dir. Bis bald.
Das war Ruhepuls, der Podcast für deine Zukunft in der Medizin von Thieme. Deine Begleitung vom Studium bis zum Facharzttitel. Moderation Florentine Klemann. Projektleitung Nadine Spöri. Redaktion Dr. Vera Prinosil, Alina Schulte und Ines Elsenhans. Produktion und Technik Johannes Sassenroth und Denzel Böritz.